Hoffnung für jede Ehe. Diesen Satz kann man mit einem Fragezeichen abschließen, so steht es auf dem Flyer. Man kann sich fragen, ja, gibt es denn wirklich Hoffnung für jede Ehe, für jede Situation, für jede Schwierigkeit? Mein Wunsch ist, dass wir diesen Satz mit einem Ausrufezeichen abschließen können. Ja, es gibt Hoffnung für jede Ehe. Und in dieser Spannung befinden wir uns. Ich habe dann in meinem Skript ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen gesetzt. Und ich möchte zeigen in der nächsten halben Stunde, woher das Fragezeichen kommt und wie daraus ein Ausrufezeichen werden kann. Die Ehe ist etwas vom Schönsten, das es gibt in der Welt, und etwas vom Schwierigsten. Eben dieses Ausrufezeichen und dieses Fragezeichen. Die Ehe, und das kann ich wirklich mit Überzeugung sagen, ist etwas Wunderbares, das Gott sich ausgedacht hat. Und es ist auch deshalb so etwas ganz Außergewöhnliches und Besonderes, weil Gott sich durch die Ehe in der Welt zeigt. Ich bin überzeugt, dass der Mensch, und das steht ja so im Schöpfungsbericht, das Ebenbild Gottes ist. Und wenn wir im Schöpfungsbericht genau lesen, dann sehen wir in 1. Mose 1, Vers 26 und 27, dass da nicht nur steht, Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild, Punkt. Sondern es steht dreimal, es steht, Gott schuf den Menschen, Einzahl, als sein Ebenbild, als sein Ebenbild schuf er sie, Mehrzahl, als Mann und Frau schuf er sie. Sicher, jeder Mensch spiegelt etwas von Gott wider. Aber ich bin überzeugt, dass in der Ehe Gott am klarsten, am deutlichsten repräsentiert wird in dieser Welt. Und zwar deshalb, weil ein Mensch allein nicht Gott darstellen kann und nicht widerspiegeln kann, weil Gott ja auch nicht nur eine Person ist. Wir haben es mit einem dreieinigen Gott zu tun, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese drei göttlichen Persönlichkeiten sind untereinander in Liebe verbunden. Liebe ist die herausragendste Eigenschaft Gottes. Und weil es darum geht, Gott in der Welt durch Liebe zu repräsentieren. Deshalb bin ich überzeugt, dass in der Ehe, im liebevollen Miteinander von Mann und Frau in der Ehe, diese Liebe Gottes am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Und das ist das Wunderbare, das Schöne an der Ehe. Wir müssen aber auch sehen, dass weil die Ehe so eine große Bedeutung hat in Gottes Schöpfungsplan mit der Menschheit, ist die Ehe auch umkämpft. Denn Satan hasst auf dieser Erde nichts mehr als das Abbild Gottes. Das, was ihn an Gott erinnert auf dieser Welt, das hasst er am meisten. Und wenn die Ehe tatsächlich das Gefäß ist, in dem Gottes Herrlichkeit am deutlichsten zum Ausdruck kommen kann, dann ist auch die Ehe im Zentrum der Zielscheibe Satans. Die Ehe ist angegriffen. Führen wir uns vor Augen, wie Satan Adam und Eva im Paradies in Versuchung geführt hat. Das Erste, was im Paradies schief lief, war nicht, dass sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Das denken wir ja meistens, das ist der Sündenfall. Ich behaupte, da ist vorher schon was schief gelaufen. Man kann sich fragen, wo war Adam, als Eva sich mit der Schlange unterhielt? Warum hat Eva nicht mit Adam gesprochen, nachdem sie diesen Dialog mit der Schlange hatte? Warum haben sie sich nicht zusammen abgesprochen? Warum stand Adam schweigend daneben, als Eva die Frucht nahm? Und warum ist er wortlos ihrem Beispiel gefolgt? Warum haben sie sich nicht verbündet gegen die Schlange? Warum haben sie nicht gemeinsam Widerstand geleistet? Ich sage, das erste Problem der Menschheit war eine Ehekrise. Das Teamwork von Mann und Frau hat damals schon nicht richtig funktioniert. Denn ich bin sicher, wenn Eva sich von der Schlange abgewendet hätte und Adam gefragt hat, ja, was meinst du denn dazu und was hat Gott denn wirklich gesagt? Dann hätten sie im Dialog miteinander sehr schnell die List Satans durchschaut. Aber die redeten nicht miteinander. Ich finde keinen einzigen Dialog in diesem Abschnitt der Bibel, da spricht nur die Eva mit der Schlange. Also wir sehen, es war die Strategie Satans von Anfang an, dieses erste Ehepaar auseinanderzubringen. Deshalb kam er auch nicht auf beide zu, sondern er schnappte sich Eva und hat sie quasi wie isoliert und hat sie quasi zu dieser Sünde verleitet. Ja, war dann die Idee Gottes mit der Ehe ein Fehler? Wenn das schon von Anfang an nicht klappte, dann muss ja irgendwas falsch sein dran. Oder anders gefragt, hätten Adam und Eva auch anders damit umgehen können? Hätten sie diese Krise anders bewältigen können? Und ich bin überzeugt, ja. Ich bin sicher, gemeinsam sind wir stark, gilt ganz besonders für die Ehe. Ich denke, wenn die sich zusammengetan hätten, dann wäre es nicht so weit gekommen. Die Ehe ist etwas ganz Starkes in der Welt, wenn das Teamwork funktioniert. Wenn zwei sich so zusammentun und so miteinander verbünden, dann können sie sogar den mächtigen Gegenspieler Gottes in die Schranken weisen. So stark kann die Ehe sein. Aber die Ehe ist auch total gefährdet und total geschwächt, wenn es Satan gelingt, einen Keil zwischen Ehepartner zu treiben. Und das ist genau das, was wir erkennen müssen. Wir müssen sehen, wo versucht das der Teufel, Menschen auseinanderzubringen, Ehepaare auseinanderzubringen. Und das Trennende, das müssen wir analysieren, müssen es erkennen und müssen es ausräumen. Aber wir dürfen auch sehen, was an Verbindendem in der Ehe drinsteckt. Und das muss gestärkt werden. Welche Ehetherapie wendet Gott an bei Adam und Eva? Wir müssen klar sehen, das war das erste Ehepaar. An dem hing alles. Die ganze Schöpfungsidee Gottes mit der Menschheit hing an diesem ersten Ehepaar. Und Gott musste einen Weg finden, dieses Paar wieder zusammenzubringen. Zu bekommen. Wenn das nicht ihm gelingt, dann ist sein Plan mit der Menschheit gescheitert. Also was für eine Therapie wendet Gott an bei Adam und Eva? Gott stellt Fragen. Die erste Frage geht an Adam. Adam, wo bist du? Das ist eine sehr tiefschürfende Frage, darüber könnte man eine ganze Predigt halten. Es war Gott natürlich klar, wo Adam war, dass der sich versteckt hatte. Gott musste das nicht fragen. Gott wusste sehr genau, wo er war und warum er sich versteckt hatte. Aber Adam wusste es nicht. Adam hatte überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich passiert ist und warum er sich versteckte. Und wir sehen das in seiner Antwort. Da ist eine totale Verwirrung, wenn Adam sagt, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, weil ich nackt bin und versteckte mich. Seine Nacktheit war ja überhaupt nicht das Problem in diesem Moment. Und seine Angst hatte einen ganz anderen Grund, als dass er sich vor Gott fürchten müsste. Die Droge der verbotenen Frucht hat ihm nicht die Augen geöffnet für das, was wirklich gut und was wirklich böse ist. Vielmehr hat sie ihn von Gott getrennt und ihn vergessen lassen, wer er selber ist. Adam war ein Ebenbild Gottes. Und wenn sich der Mensch von Gott trennt, dann vergisst er auch, wer er selber ist. Er vergisst seinen göttlichen Ursprung, er erkennt nicht mehr das göttliche Wesen in ihm. Und dann fängt er an, entgegen diesem göttlichen Wesen zu handeln. Dann sündigt er. Gott fragt weiter, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem verbotenen Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Gott geht dem Problem auf den Grund. Durch seine Fragen will er Adam anleiten, sich selber zu hinterfragen und zu überlegen, was habe ich denn eigentlich gemacht? Aber Adam lässt sich nicht darauf ein. Er schiebt einfach die Schuld auf Eva, indem er sagt, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. In dieser Antwort von Adam steckt eigentlich auch eine Anklage an Gott. Er macht Gott zum Mitschuldigen. Er sagt nämlich sinngemäß, du Gott hast mir doch diese Frau zur Seite gestellt. Jetzt guck dir mal an, was du damit angerichtet hast. Nun wendet sich Gott an Eva und befragt sie, was hast du getan? Aber auch Eva geht nicht wirklich auf diese Frage ein und schiebt die Schuld auf die Schlange. Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Adam und Eva sehen offensichtlich ihre Schuld nicht ein. Ich habe mich schon gefragt, ob die Geschichte mit dem Paradies anders weitergelaufen wäre, wenn Adam und Eva an diesem Punkt gesagt hätten, ja, wir sehen ein, wir sind schuldig, bitte Gott, vergib uns. Ich frage mich, ob nicht Gott ihnen auf der Stelle vergeben hätte und sie im Paradies hätten bleiben können. Das ist Spekulation, aber ich denke, die Auswirkungen des Sündenfalls haben auch mit diesem Dialog zu tun. Adam und Eva haben ihre Schuld nicht eingesehen und sind nicht wirklich darauf eingegangen, was Gott mit dieser Therapie eigentlich im Sinn hatte. Wir können zweierlei daraus lernen. Erstens, Ehepaare müssen wachsam sein, weil der Feind versucht, sie zu trennen. Ehepaare müssen das durchschauen. Wir können lernen, miteinander zu sprechen und das, was als Problem zwischen uns steht, analysieren und erkennen, Moment, das ist etwas, was der Feind da platziert hat. Das gehört da nicht hin und das hat auch nicht zuerst mal mit uns zu tun, sondern es hat mit der Strategie des Feindes zu tun. Nicht der Ehepartner ist der Gegner, sondern wir haben einen unsichtbaren Gegner, einen Feind. Und deshalb müssen wir uns auch nicht gegenseitig beschuldigen, sondern wir können gemeinsam dem Feind widerstehen. Wenn ein Ehestreit losgeht, dann sollten wir möglichst schnell erkennen, wer uns da gegeneinander aufhetzt. Wer steckt eigentlich dahinter? Und dann können wir uns zusammentun und sagen, okay, wir gemeinsam haben einen Gegner. Nicht wir sind die Gegner, sondern wir haben einen Gegner. Das ist das Erste, was wir daraus lernen können. Und das Zweite ist, wir sollten bereit sein, unsere Schuld einzusehen. Als Ehepaar lebt man so nahe beieinander, dass es nicht ohne Reibung geht. Und wir werden Fehler machen. Das gehört dazu und das ist nicht das Schlimmste. Sondern, wenn wir einander vergeben und Vergebung zusprechen, ist das so ziemlich das Heilsamste, was wir für unsere Ehe tun können. Wie geht Gott mit einem Ehepaar um, das seine Schuld nicht einsieht? Die Maßnahmen, die Gott ergreift nach dem Sündenfall, sind sehr aufschlussreich. Gott verflucht zwei Dinge. Aber ich finde es sehr bemerkenswert, dass er nicht den Menschen verflucht. Nicht der Mensch ist verflucht und auch nicht die Ehe. Gott verflucht die Schlange und den Ackerboden. Und jetzt ist der Mensch konfrontiert mit Dingen, die verflucht sind. Er ist konfrontiert mit dem Bösen und er ist konfrontiert eben mit der Schwierigkeit, die darin liegt, dass der Ackerboden eben nicht mehr einfach so seine Frucht hergibt. Befassen wir uns zuerst mit dem Fluch, den Gott über die Schlange ausspricht. Dieser Fluch gilt natürlich ganz direkt Satan, zu dem Gott sagt, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Die Frau und ihre Nachkommen, alle Menschen, also auch wir, sind mit den Mächten der Finsternis im Kampf. Wir sind in diesen Kampf verwickelt, wir können uns da nicht rausnehmen. Und das ist wichtig, das zu sehen, wenn wir uns mit Problemen in der Ehe konfrontiert sehen. Es ist Teil dieses großen Kampfes, der da stattfindet. Wir sind damit konfrontiert. Und wie Satan damals schon die Menschen getäuscht hat im Paradies, so täuscht er auch heute uns, wenn wir nämlich meinen, der Ehepartner sei das Problem. Dann hat Satan wieder mal gewonnen, dadurch, dass er sich verschleiern konnte, weil er ist eigentlich das Problem. Also wir müssen sehen, nicht der Partner ist das Problem, sondern die Tatsache, dass wir in diesem Kampf drin stehen, das ist das Problem. Allerdings dürfen wir jetzt nicht einfach alle Schuld dem Teufel abschieben, der ist ja schuld, sondern, das wäre ja der Fehler, den Eva gemacht hat. Wir müssen also einerseits erkennen, woher kommt das Problem, und auf der anderen Seite müssen wir die volle Verantwortung für unsere Handlungen übernehmen. Der Fluch, den Gott über den Ackerboden ausspricht, der trifft zuerst einmal Adam. Nicht mehr mit Leichtigkeit kann er jetzt die Nahrung für seine Familie beschaffen. Und obwohl vermutlich die wenigsten von ihnen in der Landwirtschaft tätig sind, ist das Thema Arbeit doch etwas, was auch das Ehen sehr belastet. Gerade im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit für diesen Kurs Lieben, Scheitern, Leben habe ich natürlich unzählige Scheidungsgeschichten gehört. Und nicht selten höre ich die Geschichte davon, dass der Mann sich so sehr in die Arbeit verbissen hat und vertieft hat, dass die Ehe darunter gelitten hat. Also auch das ist so ein Keil, den der Feind in eine Ehe hineintreiben kann. Noch eine andere Folge des Sündenfalls macht Ehepaaren heute zu schaffen. Zu Eva sagt Gott, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ist das nun eine Aufforderung, er wird über dich herrschen? Ist das ein prophetisches Wort? Ist das eine sachliche Beschreibung einer normalen Ehe? Wir müssen diese Aussage ganz klar im Zusammenhang mit den Folgen des Sündenfalls sehen. Die liebevolle Beziehung zwischen Mann und Frau ist durch Sünde beeinträchtigt. Das Wort Verlangen im Hebräischen Tesuka kommt in der Formulierung nach deinem Mann wird dein Verlangen sein zum ersten Mal in der Bibel vor, und dann kommt es nur noch an zwei anderen Stellen vor, nämlich beim Mord von Kain an Abel und im Hohelied. Und gegensätzlicher könnten diese Stellen gar nicht sein. Dieses eine Wort in diesen zwei völlig unterschiedlichen Zusammenhängen. Nämlich in 1. Mose 4, Vers 7 sagt Gott zu Kain, stellt ihn zur Rede, bevor er seinen Bruder umbringt, wenn du Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf, nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Also das Verlangen der Sünde ist, über Kain zu herrschen. Und es ist doch interessant, dass diese beiden Worte, Verlangen und Herrschen, in beiden Versen vorkommen. Nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und gegenüber Kain heißt es, die Sünde, nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Auf der einen Seite ist da das Verlangen der Sünde, die Kain quasi in den Griff bekommen will. Und man könnte das Verlangen in diesem Zusammenhang übersetzen mit manipulativ Einfluss nehmen, heimtückisch Macht ausüben. Und dieser Einflussnahme, sagt Gott, kannst du Kain widerstehen. Du hast die Vollmacht, nutze die Vollmacht. Du musst herrschen über die Sünde, die da ein Verlangen hat, nach dir zu greifen. Wie spielt sich das jetzt in der Ehe ab? Wenn es schlecht läuft, dann wehrt sich der Mann gegen die Manipulation der Frau. Und wie reagiert der Mann darauf? Er beginnt, die Frau zu beherrschen. Und das ist natürlich nicht die Idee Gottes für eine Ehe. Die Frau versucht auf manipulative Art vom Mann etwas zu bekommen, das sie sich wünscht, das er ihr vielleicht vorenthält. Also muss sie quasi wie die Waffen der Frau anwenden, um ihn irgendwie rumzukriegen. Und der Mann durchschaut das vielleicht und fängt an, die Frau zu beherrschen. Und wie kann ein Ehepaar diesem Teufelskreis entrinnen? Denn so ist es sicher nicht gedacht. manipulieren und beherrschen. Der wichtigste Schritt ist, dass jeder Einzelne für sich erkennt, welche Identität er hat in Gottes Augen, durch Gott. Die Würde, welche Aufgabe jeder Einzelne hat, welche Berufung, was Gott in ihn hineingelegt hat. Weil wenn diese Bedürfnisse gestillt sind, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn mir Anerkennung und Würde von Gott her zugesprochen ist, dann muss ich es nicht vom Partner einfordern. Dann muss ich es nicht irgendwie aus ihm herauspressen, dass er mir Anerkennung gibt. Und dann bin ich wirklich befreit, den anderen zu lieben. Sogar eben bedingungslos zu lieben, ohne dass ich irgendwas von ihm haben muss. Der Mensch sehnt sich nach Bestätigung und es ist wunderbar, wenn er die vom Ehepartner bekommt. Aber abhängig machen dürfen wir uns nicht davon. Wir sind allein abhängig von Gott und nicht vom Ehepartner. Weil das gibt schwierige Konstellationen, wenn wir uns abhängig fühlen vom Ehepartner und denken, er oder sie muss meine Bedürfnisse stillen. Das führt dann eben sehr oft zu Missstimmungen in der Ehe. Das ist selten so, dass der Ehepartner alles erfüllen kann, was man sich wünscht. Und wenn man diese Anerkennung dann nicht bekommt, dann wird man wütend oder ist eingeschnappt und so weiter. Und das sind diese Missstimmungen in der Ehe. Wenn wir uns aber ganz von Gott abhängig machen, dann sind wir ja beschenkt. Dann fühlen wir uns von ihm geliebt. Und dann haben wir genug Liebe, um sie dem Partner weiterzugeben. Und dann wirkt sich das aus, was die zweite Stelle aussagt über Verlangen, über das Tezuka. Im Hohelied 7, Vers 11 steht nämlich, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Und das Verlangen des Geliebten ist nicht, seine Geliebte zu beherrschen und zu unterdrücken, sondern sie zu lieben, ihr zu dienen, sie zum Blühen zu bringen. Und dass der Mann das Haupt der Frau ist, heißt dann eben nicht, der Mann unterdrückt die Frau, sondern er unterstützt sie, er beschützt sie, er bringt sie zum Blühen. Der Schöpfungsauftrag, über die Erde zu herrschen, heißt ja nicht, die Erde kaputt zu machen, auszurauben, auszubeuten, sondern sie zu hegen und zu pflegen. Und das gilt ganz besonders auch für die Ehe. Die Aussage nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen, wird zum Fluch, wenn die Frau den Mann verachtend manipuliert und der Mann lieblos die Frau beherrscht. Aber wir haben gesehen, Gott hat ein anderes Ziel mit der Ehe. In der Ehe können wir zum Segen werden, wenn wir uns an das halten, was Paulus in Epheser 5, Vers 21 sagt. Ordnet euch einander unter, so ehrt ihr Christus. Also habt das Wohl des anderen im Blick, dient dem anderen. Aber was ist, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe da ziemlich allein in der Ehe? Ich muss allein kämpfen um die Ehe, der andere will ja gar nicht mehr oder gibt sich keine Mühe, er investiert nicht oder sie investiert nicht in die Beziehung. Sie ist nicht bereit zu einem klärenden Gespräch. Er ist nicht bereit, Eheseelsorge in Anspruch zu nehmen. Was kann ich dann machen? Wir haben bei Adam und Eva gesehen, Gott gibt keine Ehe auf. Zwischen Adam und Eva ist ein massiver Vertrauensbruch geschehen. Adam fühlte sich von Eva verraten, weil sie ihm diese verbotene Frucht anbot. Und Eva fühlte sich vermutlich von Adam vernachlässigt, weil dieser sie eben im Stich ließ, als die Schlange kam. Beide könnten sich gegenseitig die Schuld zuschieben, dass sie das Paradies verlassen mussten. Aber ist es nicht so? In der Ehe könnten Ehepartner sich gegenseitig wieder ein Paradies schaffen. Sie könnten es wieder neu aufbauen. Lesen Sie einmal zu Hause das ganze Kapitel 7 im Hohelied, da wo ich vorher den Vers 11 daraus zitiert habe. Da werden Sie dann wunderbare Komplimente finden, die sie ihrem Ehepartner machen kann. Zum Beispiel der Mann, der über die Frau sagt, deine Gestalt gleicht einer hohen Dattelpalme und deine Brüste sind wie ihre Früchte. Also sicher, sie werden ihre eigenen Formulierungen finden, aber ich garantiere Ihnen, liebevolle Worte werden ihrer Ehe guttun. Und Sie können damit anfangen. Ganz unabhängig, ob der Partner jetzt gesprächsbereit ist oder nicht, wenn Sie anfangen, liebevolle Worte auszusprechen, dann wird das eine positive Auswirkung haben auf die Ehe. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das? Weil oft ist es ja so, wir fühlen uns vernachlässigt, wir sind eingeschnappt, wir sind müde, wir finden, wir haben die Kraft nicht mehr, wir fühlen uns verletzt. Wie sollen wir da noch liebevolle Worte für den anderen finden? Das Geheimnis, wie wir so schlechte Stimmung und falsche Haltungen ablegen können, finden wir auch in Epheser 5, im Vers 21 und 22, wo es heißt, ordnet euch einander unter. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, so ehrt ihr Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Wenn Sie gegenüber Ihrem Ehepartner im Moment keine Liebe empfinden, dann fragen Sie sich doch, liebe ich Jesus? Und wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten können, dann machen Sie doch aus Liebe zu Jesus den ersten Schritt auf den Ehepartner zu. Da muss nichts von ihm zurückkommen, weil sie von Jesus geliebt sind. Und sie machen es für ihn. Und sie werden von ihm gestärkt und sie sehen auf ihn und nicht auf das, was der Partner alles falsch macht. Und dann ist es auch möglich, einseitig anfangen, die Ehe wieder aufzubauen. Und das wird den anderen nicht kalt lassen. Erwarten Sie nicht, vom Ehepartner glücklich gemacht zu werden. Sicher, im Idealfall ist das so, dass man sich gegenseitig glücklich macht. Aber ein viel besseres Motto steht im Psalm 16, Vers 1 und 2, wo der Psalmist sagt, beschütze mich Gott, denn dir vertraue ich. Du bist mein Herr, mein ganzes Glück. In dem Lied, das wir vorher gehört haben, Ewige Liebe, wenn man das so aus therapeutischer Sicht anhört, dann ist das eine absolute Katastrophe, was da gesungen wird. Weil da diese totale falsche Abhängigkeit vom anderen ist. Was der andere einem alles geben sollte und man kann nur mit ihm glücklich sein und so weiter. Das ist eine völlige Überforderung für den Partner. Wenn wir aber sagen, Gott, du bist mein ganzes Glück, dann muss ich das nicht alles aus dem Partner rausziehen, was ich von ihm haben will und brauche oder meine haben zu müssen. Sondern ich kann entspannt an der Ehe arbeiten und dem anderen dienen. Also, haben wir den Mut und ergreifen wir die erste Initiative. Es ist ja auch so, dass Gott gegenüber uns zuerst die Initiative ergriffen hat. Und er hat uns geliebt, bevor wir diese Liebe erwidert haben. Im Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe Gottes, die auch in der Ehe wirksam sein kann, dass wir lieben können, auch wenn der andere nicht liebt. Auch wenn da zuerst einmal nichts zurückkommt. Das hat Gott zuerst gemacht. Das war sein erster Schritt auf uns zu. Und das ist das, was wir durch seine Liebe und durch seine Kraft auch gegenüber unserem Ehepartner tun können. Wir haben gesehen, wir sind in der Ehe mit großen Herausforderungen konfrontiert, durch den Sündenfall. Aber wir wissen, Jesus hat den Sieg errungen über den Tod, über den Fluch der Sünde, über die Schuld, er hat sie getragen am Kreuz. Gott ist uns gnädig, er vergibt uns und das gibt uns die Kraft, auch dem Ehepartner vergeben zu können. Gibt es Hoffnung für jede Ehe? Wenn wir auf Jesus sehen, ja, auf jeden Fall. Dann kennen wir die Antwort. Und Gott hat ja auch mit Adam und Eva einen Weg gefunden. Es ist weitergegangen mit diesem Ehepaar. obwohl das ja wirklich eine ganz schwerwiegende Krise war, wo sie drin steckten. Sie haben nach dieser Ehekrise wieder zusammengefunden. Und erstaunlicherweise haben sie erst außerhalb des Paradieses das Geschenk ihrer Intimität entdeckt. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Erst außerhalb des Paradieses heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Mit anderen Worten, die hatten erst außerhalb des Paradieses Sex. Daraus kann man jetzt ganz vieles schließen. Ich schließe daraus, dass uns Not auch zusammenbringen kann. Dass wir wieder Nähe finden können, wenn wir Schwierigkeiten gegenübergestellt sind. Die Schwierigkeiten des Ackerbodens zum Beispiel oder was auch immer da sein mag, was uns bedrängt, wenn wir uns zusammentun, uns gemeinsam dagegen stellen, dann wächst auch die Intimität zwischen uns. Und dann kann das wieder Gestalt gewinnen, was sich Gott ursprünglich gedacht hat, nämlich, dass wir sein Ebenbild sind und das ganz besonders als Ehepaar. Also lassen Sie sich nicht entmutigen durch Verletzungen, durch Rückschläge. Sie sind nicht allein in der Ehe. Gott ist mit im Bund. Sie haben ihn eingeladen an ihrer Hochzeit, in ihren Bund. Und er hat schon mit ganz anderen Ehepaaren sein Reich gebaut. Denken wir zum Beispiel an Abraham und Sarah. Ihre Kinderlosigkeit hat ihre Ehe sehr zu schaffen gemacht. Und erst recht, als Gott dann eine riesige Verheißung gab auf ihre Nachkommen, da wurde ja das Problem noch größer, wie soll das jetzt gehen? Und als dann Sarah die Hagar ins Spiel brachte, da wurde es noch komplizierter. Man muss sich das konkret vorstellen. Abraham zeugte einen Sohn mit einer anderen Frau. Jetzt können Sie sich vorstellen, was in dieser Ehe abging. Also die Sarah hatte nachher die größte Schwierigkeit mit der Hagar. Das hat auch die Ehe sehr belastet. Wir wollen gar nicht davon sprechen, was die in Ägypten erlebt haben. Da hat der Abraham seine Frau, seine wunderschöne Frau Sarah, als Schwester ausgegeben und sie damit schutzlos dem Pharao, dem Begehren des Königs ausgesetzt. Und nur dank Gottes Eingreifen hat der nicht mit ihr geschlafen. Also Sie sehen, in dieser Ehe ging vieles drunter und drüber. Und trotzdem wird dieses Ehepaar als großes Vorbild hingestellt. In Hebräer 11 lesen wir von den Glaubenshelden. Da wird sowohl Abraham ausführlich genannt als auch Sarah. Ich könnte jetzt von David sprechen, der mit Bathseba Ehebruch beging. Eine riesige Katastrophe. Und doch, wir sehen, wie gnädig und barmherzig Gott ist, wie wir es im Lied gesungen haben. Ist Ihnen bewusst, dass David mit der Bathseba zusammen in der Erblinie Jesu ist? Diese Bathseba und dieser David sind die Urgroßeltern von Jesus. Also Gott hat sich nicht gescheut, aus dieser Katastrophenehe heraus etwas Wunderbares zu machen. Und wenn Gott das machen konnte, dann mit solchen Glaubensvorbildern, dann kann er es mit uns auch machen. Übrigens, in dieser Erblinie Jesu ist auch die Hure Rahab. Auch sie gehört dazu. Und auch da ist sicher nicht alles sehr ideal gelaufen, was die Ehe angeht. Wir sehen also, es gibt Hoffnung für die Ehe, für unsere Ehe, für meine Ehe. Und wenn Sie jetzt an all das denken, was Sie falsch gemacht haben in Ihrer Ehe, dann möchte ich Sie ermutigen zu einer Sache, die Sie richtig machen können. Und das ist die, auf Gott zu vertrauen. Und zu sagen, wenn Gott das mit Abraham und Sarah geschafft hat, wenn er es mit Adam und Eva geschafft hat, wenn er es mit David und Bathseba geschafft hat, dann kann er es auch mit mir und mit uns schaffen. Und dann kann ich im Vertrauen auf Gott auch um Weisheit bitten. Wie soll ich jetzt weiter mit dieser Situation umgehen, in der ich stecke? Oder ich kann um die Kraft bitten, ein heikles Ehethema anzusprechen, endlich einmal. Oder auch dem Ehepartner zum x-ten Mal zu verzeihen. Das alles ist möglich, wenn wir Gott vertrauen. Denn das ist genau das, was all diese Glaubenshelden im Hebräer 11 auszeichneten. Sie vertrauten auf Gott. Wenn sie keine Hoffnung haben für ihre Ehe, dann vertrauen sie einfach auf Gott. Denn er hat noch Hoffnung für ihre Ehe. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du das wunderbar eingerichtet hast mit der Ehe. Und ich danke dir, dass du uns beistehst. Du siehst den Kampf, in dem wir stehen. Aber Jesus, du bist mächtiger. Du hast den Sieg errungen am Kreuz über die Mächte der Finsternis. Und wir bergen uns bei dir. Wir suchen Rat und Hilfe und Schutz bei dir. Und ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist in uns lebst und dass du uns wieder neu zum Blühen bringen willst, auch unsere Ehen. Ich danke dir für die Stärkung, die du bereit hast für jedes Ehepaar hier drin. Und ich danke dir, dass du einen Weg hast aus jeder Sackgasse. Ja, ich möchte dich rühmen und preisen dafür, dass du alles vergibst, was falsch gelaufen ist in der Vergangenheit. Und dass du uns den Weg geöffnet hast, dass wir uns einander vergeben können. Ja, ich danke dir, Herr, dass du uns Hoffnung schenkst. Amen.